Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist wieder einmal Advent. Wieder kommen diese 4 Wochen, in denen wir uns innerlich darauf vorbereiten sollen, dass Jesus Christus tatsächlich auf diese Welt kam. Mensch wurde uns zu gut. Und wir wissen es, mit Jesus Christus ist die Gnade Gottes auf dieser Welt erschienen und davon handelt heute auch unser kurzer Predigttext, den wir auf uns wirken lassen wollen. Er steht in Titus 2, die Verse 11 und 12. Da schreibt Paulus, denn es ist erschienen die heilsame oder besser die Rettung bringende Gnade Gottes allen Menschen. Und sie erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen gerecht und fromm in dieser Welt leben. Es ist erschienen die Rettung bringende Gnade. Paulus schreibt das an seinen Mitarbeiter Titus, der eine schwierige Aufgabe zu meistern hatte. Er hatte den heiklen Auftrag, die neu entstandenen Gemeinden in Kreta zu ordnen, zu leiten, eine Weile zu führen, dass sie sich konsolidieren. Und er hatte es nicht leicht. Die vorherrschende Kultur tickte ganz anders als die Kultur der Nachfolge Jesu Christi. Da gab es ganz viel Menschliches, da gab es Wichtigtuerei, da gab es schlechte Angewohnheiten. All das war seltsamerweise durch die Bekehrung nicht weg, genau wie bei uns. Die Leute wurden Christen, aber blieben irgendwie normal. Wie wir heute, da hat sich nichts geändert. Und in dem Zusammenhang schreibt jetzt Paulus etwas von diesem Erscheinen der Gnade. Es ist erschienen, die Rettung bringende Gnade Gottes allen Menschen. Dieses Erscheinen der Gnade ist für Paulus ein echter Gamechanger. Das ist etwas, was die Karten grundsätzlich neu mischt, etwas, was alles verändert, was alles so macht, dass es ganz anders ist, als es vorher war. Alles ist jetzt im Licht dieses Erscheinens zu sehen. Mit dieser Gnade tritt plötzlich etwas in das Leben der Menschen ein, das die Perspektiven komplett verändert. Und diese Gnade ist jetzt der Ausgangs- und der Zielpunkt für die Bemühungen des Titus. Und ich habe so gedacht, leider haben wir 2000 Jahre nach Weihnachten irgendwie haben wir uns an das Erscheinen dieser Gnade gewöhnt. Wir denken, dass es normal ist, dass Gott gnädig wäre. Das ist doch sozusagen sein Beruf. Das geht ja in den inneren Bildern, die wir von Gott entwickelt haben, bis hin, ich darf es mal so sagen, zur Vertrottelung. Ein altersschwacher Gott schaut milde lächelnd auf die Menschen, die ihm an Intellekt und Willenskraft schon lange überholt haben. Er lächelt dazu, gnädig, aber auch ein bisschen senil. Für Paulus und Titus war das aber noch glasklar. Die Gnade Gottes musste erst einmal erscheinen. Denn der wahre Gott ist in erster Linie gerecht und heilig. Ob er darüber hinaus auch gnädig ist, das war die große Frage. Zwar versuchte auch schon das alte Israel zu glauben, dass er irgendwie gnädig ist, aber wirklich erkennen konnten sie es nicht. Klar, er war gut zu denen, die gut zu ihm waren, aber war er auch gut zu denen, die ungehorsam waren? Die ihn beleidigt und entehrt hatten? Jesus war noch nicht erschienen. Sie kannten Gott nur als den Herrn der Heerscharen, den Jahwe Zebaoth, als den Mächtigen, den El Shaddai, als den Höchsten, den El Elyon. Und zahlreiche Geschichten erzählten, dass Jahwe, dieser Gott, dass er erwählt, aber dass er auch verstößt, dass er unbedingt einen Gehorsam gegenüber seinen Geboten fordert und jede Übertretung zum Tod führt, symbolisiert durch blutige Tieropfer. Tiere, von denen eigentlich jeder Gläubige im Herzen wusste, die können gar nicht als Stellvertreter für meine eigene Schuld ausreichen. Und wenn jemand damals an die Gnade Gottes doch schon glaubte oder sie zumindest erhoffte, dann konnte Gnade eben auch bedeuten, dass eine gerechte Strafe zwar nicht erlassen, aber dafür etwas abgemildert wird. Dass jemand sozusagen statt am Kreuz furchtbar zu sterben, vom Henker den Kopf abgetrennt bekommt, das konnte schon Gnade sein. Statt Todesstrafe 20 Jahre Galeere, das konnte Gnade sein. Wer sagt denn, dass Gnade Freispruch bedeutet? Totale Rettung. Gnade war bereits die Veränderung der Strafe. Die absolute Gnade Gottes als Rettung, Freispruch, Erlösung, die konnte man damals nicht so einfach erkennen, an die wir uns so gewöhnt haben. Gott musste sie erst einmal vor unseren Augen aufscheinen lassen. Er musste erst zeigen, dass er tatsächlich gnädig ist. Er musste erst das Unfassbare tun und in Jesus Christus selbst das Opfer für den Treuebruch seiner Menschen erbringen. Und in diesem Sinne diese Gnade begreifbar machen, diese Gnade erscheinen lassen, die doch absolut ist, die auf den totalen Freispruch zielt. Das war keine Selbstverständlichkeit, das konnte man so nicht erwarten. Und es ist schade, dass wir oftmals so gar nicht mehr das empfinden können, dass unsere Gehirne schon so gewaschen sind von diesem unsinnigen Abziehbild Gottes, das seit der Aufklärung besteht, dieser Tamagotchi-Gott im Taschenformat, vor dem sich keiner mehr im Ernst fürchtet. Obwohl doch jeder Mensch Grund hat, Gott zu fürchten und zu ehren. Den Schöpfer, dem er nicht davonlaufen kann, vor dem er todsicher einmal stehen wird. Aber Gott sei Dank ist erschienen, diese unverdiente Gnade, die Rettung bringt. Gott sei Dank hat sich Jesus für die Gerechtigkeit und gleichzeitig für unsere Verschonung gegeben. Gott sei Dank kommt nach Advent Weihnachten. Aber noch ein zweiter Gedanke aus unserem kurzen Predigttext. Was Paulus nämlich in einem zweiten Schritt beschäftigt ist, was macht jetzt diese Gnade aus dem Menschen, außer dass sie ihn rettet? Wie geht es mit so einem Menschen nach der Rettung weiter? Und die Antwort, die Paulus dem Titus gibt, ist, die Gnade hat einen Doppelauftrag. Zuerst hat sie einen Rettungsauftrag, dann aber auch einen Veränderungs- und Erziehungsauftrag. Paulus fährt nämlich in Vers 12 fort, ich habe das schon gelesen, die Gnade erzieht uns. Da steht übrigens wirklich Paideio, also Pädagogik steckt da drin. Die Gnade hat einen pädagogischen Auftrag neben dem Rettungsauftrag, nach dem Rettungsauftrag. So wie alle gesunden Eltern wollen, dass ihr Kind in dem Leben, das ihm bevorsteht, gut zurechtkommt und es deshalb erziehen, so will auch die Gnade, so will Jesus Christus auf ein Nachfolgeleben und erst recht auf das ewige Leben vorbereiten. Und deshalb hat seine Gnade auch einen Erziehungs-, einen Veränderungsauftrag. Aber dieser Doppelauftrag der Gnade, über den wir relativ wenig hören, ist ein ganz heißes Eisen. Und zwar theologisch, individuell und gesellschaftlich. Theologisch ein heißes Eisen. Wie schnell hat man das umgedreht im Kopf? Nicht die Gnade rettet und dann erzieht sie, sondern sie erzieht, um zu retten. Das heißt, die Gnade macht die Menschen erst ein bisschen besser. Und siehe da, jetzt sind sie auch ein bisschen der Rettung wert. Sie haben es sich verdient. Oder als Christ kann man das auch im Nachgang machen. Man ist schon länger im Gnadenstand unterwegs und dann kann man das Verhältnis doch noch umdrehen. Bin ich nicht schon ein bisschen besser geworden? Und habe damit die Rettung doch auch ein bisschen verdient? Gott wusste das natürlich schon und deshalb hat er mich wahrscheinlich angenommen. Das ist natürlich Unfug. Man kann Dinge, die zeitlich und inhaltlich aufeinander bezogen sind, nicht einfach umdrehen. Ein Kind wird geboren und dann lebt es und nicht es lebt und dann wird es irgendwann geboren. Wer meint, Gott optimiert die Menschen erst, um sie zu retten, oder man müsse sich selbst erst optimieren, oder eine Kirche müsste einen erstmal optimieren, um Rettung zu verdienen, der hat Paulus völlig missverstanden. Die Gnade kommt zu uns, weil wir Versager, Verlierer und Verbrecher sind. Deshalb ist sie ja Gnade. Und das hat mit Verdienst nichts zu tun. Was Paulus später im Brief auch noch ganz deutlich macht, wenn er sagt, sie rettet uns nicht um die Werke willen, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und Gnade rettet sogar immer wieder neu. Wir fallen ja alle immer wieder bei unseren Erziehungslaufübungen. Wir sind wackelig wie kleine Kinder. Und Jesus nimmt uns immer wieder an, wackelig und mit zerrissener Hose. Aber Gott sei Dank soll das keine Endlosschleife werden. Das ist der Erziehungsauftrag. Wir werden zwar weiter fallen, aber doch bitte nicht ständig nach 3 Schritten und nicht immer an der gleichen Stelle. Sondern die Gnade erzieht uns zum Wachstum. Wir dürfen wachsen und wir sollen es auch. Das ist theologisch so wichtig. Aber individuell ist der Erziehungsauftrag der Gnade auch ein heißes Eisen. Jetzt habe ich das verstanden. Ich bin jetzt nicht nur als Baby passiv getauft worden, sondern bewusst. Ich habe einen bewussten Weg als Christ genommen. Ich vertraue Gott, bin angenommen und gerettet. Jetzt kann ich doch endlich mein Leben frei genießen. Jesus sagt doch, dass er uns frei machen will. Was soll dann dieses Gerede von der Erziehung durch die Gnade? Ist das nicht moralinsauer? Ist das nicht Machtgeschwätz der Superreligiösen, mit dem sie sich aufspielen auf Kosten der Freiheit der Normalgläubigen? Worte, mit denen man kontrollieren und gefangen nehmen kann? So verständlich diese Einsprüche heute klingen, Paulus und Titus waren die völlig fremd, weil dahinter ein falsches Bild von dem Rettungsauftrag der Gnade steht. Das Bild, was hier dahinter steht, ist, die Gnade rettet Menschen aus einem reißenden Fluss und setzt sie einfach irgendwo ans Land. Aber für Paulus und Titus ist klar, wir werden aus dem reißenden Fluss direkt in die Arme Gottes gerettet. In die Nähe Jesu. Und diese Nähe färbt ab. Drittens und letztens, der Erziehungsauftrag der Gnade ist auch gesellschaftlich ein heißes Eisen, weil er die Gemeinschaft spaltet. Der Anspruch, dass begnadete Menschen erzogen, das heißt verändert werden und daher nicht einfach so weiterleben und weiterdenken und weiterfühlen, das macht sie anders. Und das wird schnell als Spaltung empfunden. Vielleicht auch als elitär und hochnäsig. Reicht es den Christen denn nicht, dass sie in ihrem religiösen Wahn sich selbst für Gerettete halten? Müssen sie auch noch andere Lebensstile und andere Lebensvorstellungen entwickeln als wir? Für die jungen Christen auf Kreta damals war dieses Anderssein bzw. Anderswerden natürlich eine große Herausforderung, aber das ist sie auch für uns. Denn mit dem Fortschritt dieser Gnadenerziehung werden wir uns zwangsläufig immer mehr von denen unterscheiden, die diesen Erzieher nicht haben oder die einem anderen Erziehungsprogramm unterliegen. Christen werden damit erkennbarer und damit auch anstößiger. Und das führt manchmal dazu, dass sie verfolgt werden. Führt manchmal aber auch dazu, dass andere Menschen ins Nachdenken kommen. Meistens sogar beides. Einige werden das wissen, ich stehe ja hier auch für die Neue Wege-Stiftung, für die sie freundlicherweise auch sammeln. Und wir arbeiten ja mit Menschen im Islamischen Staat, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber wenn die nur die Rettung empfangen würden und sich nicht verändern würden, dann käme es zu keinen Problemen. Aber sie fangen an, sich zu verändern. Sie fangen an, in der Bibel zu lesen. Sie fangen an, über Jesus zu reden. Sie fangen an, andere Werte zu leben. Und dadurch fallen sie auf. Und durch dieses Auffallen entsteht Verfolgung. Aber genau durch dieses Auffallen entsteht auch Wachstum für das Evangelium. Aber es ist eine Herausforderung für uns Christen, wenn wir merken, wir verändern uns. Denn von der Mehrheitsgesellschaft geht ja Einfluss aus. Und je totaler dieser Einfluss wird, desto stärker wird der innerliche Druck, sich dem Erziehungsprogramm der Gnade dann doch wieder zu entziehen und sich dem gesellschaftlichen Erziehungsprogramm anzupassen. Das sagt, du sollst bitte schön so denken wie wir. Du sollst keine anderen Werte haben und du sollst bitte nicht Dinge verwerfen, die wir gut finden und Dinge gut finden, die wir verwerfen. Ich gebe nur das Stichwort Mission. In unserer Gesellschaft wird jede Art der Glaubensweitergabe, der christlichen Mission und Evangelisation heute kritisch gesehen. Als Christen sagen wir, den Rettungsauftrag Gottes weiterzugeben, ist doch gut. Da sieht man diese Konflikte, die dort entstehen. Du sollst erst recht keine anderen Verhaltensweisen an den Tag legen, was Ehe, Familie, Sonntag oder sonst was betrifft. Du sollst konform bleiben. Auch zu Zeiten des Titus gab es diesen Anpassungsdruck. Aber vielleicht darf man spekulieren, dass damals das Weghören für die Christen zum Teil noch leichter war als heute. Zumindest, wenn sich ganze Häuser bekehrten. Und das kam in der Antike öfters vor. Denn wenn man dann nicht draußen auf dem Markt war, wenn man dann nicht bei der Arbeit war, sondern bei sich zu Hause, in seinem Haus, in seinem Hof, dann waren diese Stimmen von außen erstmal weg. Das ist bei uns heute anders. Wir tragen diesen Anpassungsdruck in unsere intimsten Familien- und Privatbereiche hinein, per Fernsehen, Radio, Internet. Dank permanenter Beschallung sprechen sie in jedes Haus und kriechen in jedes Hirn. Es gibt eigentlich keinen Ort mehr, an dem wir nicht beschallt werden. Und daher ist wahrscheinlich heute die Frage nach der Erziehung durch die Gnade, nach diesem veränderten Denken, Fühlen und Verhalten noch umkämpfter als früher. Wir wissen aus der Antike sehr genau und auch heute noch von den verfolgten Christen, dass man damals sehr genau wusste oder bei den Verfolgten weiß, wie ein Christ denkt, lebt und handelt. Wie er dem Anpassungsdruck widersteht und dafür sogar bereit war zu sterben, wenn es nötig wurde. Aber wir haben diese innere Orientierung verloren. Und deshalb hat es vielleicht noch nie so viele Anpassungen des christlichen Lebens und Wertverständnisses an die Lebens- und Wertverständnisse der Gesellschaft gegeben wie heute. Unser Konformitätsdrang will einfach so denken und fühlen und leben wie andere auch. Und wir sind da sehr kreativ, wenn es darum geht, dass wir möglichst wenig anecken und möglichst nicht ausgegrenzt werden. Christen hatten da in der Geschichte immer wieder unterschiedliche Ideen. Heute sind es vor allen Dingen Wertfragen, wo wir uns vorsichtshalber nicht offen zu Bibel und Bekenntnis bekennen. Vor 80 Jahren meinten Christen, mit ein bisschen Mühe könnte man den Führer vielleicht doch als christliche Retterfigur verstehen. Und schon eckte man nicht mehr an. Aber das ist auch nur die äußere Ebene. Es gibt auch eine innere, die bis tief in die Seelsorge geht. Ich bete, ich lese in der Bibel, ich halte Gottesdienst und ich halte Gemeinschaft. Und ich bin auch ein politisch wacher Christ. Das heißt, ich schaue und lese viel Nachrichten. Und dann passiert es. Dann passiert etwas in mir. Ich empfinde plötzlich, naja, das kann man ja nicht alles abtun. Klimawandel, Corona, all diese Dinge kann man auch nicht. Aber ich weiß auch, dass es für mich als Christ in erster Linie darum geht, nach dem Reich Gottes zu trachten. Dass es bei mir um ewiges Leben geht. Aber mal ehrlich, ich habe jetzt auch Angst. Haben die nicht doch recht, die sagen, Gesundheit ist das Wichtigste? Und wenn ich nun durch mangelnde Vorsorge sterben muss? Klar, Jesus hat gesagt, dass man durch Sorgen seinem eigenen Leben keine Elle hinzufügen kann. Aber ich stelle fest, ich habe dieselben Sorgen und dieselben Ängste wie die anderen auch. Und plötzlich ist diese innere Freiheit, zu der uns die Gnade erziehen will, weg. Und wir sitzen in seelischer Fahrgemeinschaft, ängstlich und depressiv, mit denen, die einem ganz anderen Erziehungsauftrag folgen. Das ist nur ein Beispiel. Jeder prüfe sich selbst, wo wir unser Ohr anderen Erziehern öffnen und dem Erzieher der Gnade sozusagen nicht mehr zuhören wollen. Wir halten fest. Die Gnade, auf die wir im Advent warten und deren Erscheinen wir an Weihnachten feiern, die wir persönlich erfahren haben oder erfahren können, wenn wir Jesus Christus vertrauen, diese Gnade hat einen Doppelauftrag. Erstens, sie rettet uns völlig unverdient. Völlig unverdient, unoptimiert, aus Gottlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit. Zweitens, sie erzieht uns, damit wir in diesem neuen Leben in der Nähe Gottes gut zurechtkommen. Und drittens, nicht der Rettungsauftrag der Gnade, sondern der Erziehungs- und Veränderungsauftrag der Gnade macht Christen erst erkennbar und zu einem Zeichen, das Menschen entweder verärgert oder ins Nachdenken bringt. Denn das ist der Auftrag an die Begnadeten, bemerkbar anders zu sein, damit die Welt erkennt, dass sie von Gott gerufen wird. Damit die Welt erkennt, dass sie von Gott gerufen wird. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.